Hallo da draußen und herzlich willkommen hier bei uns auf der Nostromo. Ich bin Sebastian und bei mir ist heute der liebe Udo. Hallo Udo.
Hallo.
Und ihr hört die Nostromo-Gespräche. Wir sind ein deutschsprachiger Filmpodcast und wir haben uns ganz besonders Genrefilm verschrieben. Hin und wieder ist ein bisschen was Dramatisches dabei, manchmal auch ein bisschen was Schlockiges, manchmal auch was Science-Fiction-mäßiges. Aber heute wird es definitiv etwas düsterer. Wir leiten langsam den Horror-Oktober ein. Und bevor es ganz tief in den Horror-Oktober oder wie Udo es genannt hat, den
Nostrober. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird.
Wir werden sehen. Bleibt auch noch bis zum Ende dran, denn da gibt es noch eine kleine News zum Nostrober. Ja, wollen wir auf jeden Fall das schon mal ein bisschen einläuten und haben uns gesagt, wir haben hier im Podcast noch nie über einen Giallo gesprochen, und zwar über einen italienischen Giallo. Wir haben sicherlich schon über den einen oder anderen Slasher gesprochen hier, wo es auch sehr viele Überschneidungen zu dem Giallo gibt, aber einen waschechten italienischen Giallo, den haben wir hier noch nicht besprochen und den Auftakt macht, und jetzt wird's spannend. Die Folge wird heißen Watch Me When I Kill. Ich habe mich für den englischsprachigen Titel entschieden.
Mhm.
Wir haben aber auch noch zwei andere wunderschöne Titel. Udo, was haben wir denn noch für zwei wunderschöne Titel für diesen Film?
Oh Gott, da überfährst du mich jetzt ja direkt. Ich habe mir vor allem Watch Me When I Kill gemerkt. Die Stimme des Todes? Nein. Gott, hilf mir.
Also es ist die Stimme des Todes.
Ja, richtig so.
So wird er jetzt gerade aktuell vermarktet. Aber es gibt auch noch die Katze mit den Jadeaugen.
Es ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Deshalb habe ich mir diese beiden Titel auch einfach überhaupt gar nicht gemerkt. Also der dritte, Watch Me When I Kill, ergibt auch keinen Sinn, aber ich konnte mir den definitiv am besten merken.
Ja, also mir ging es am Anfang auch so, wie hieß denn dieser Giallo, den ich einst gesehen habe, wie hieß denn der nochmal? Und ich musste echt lange in meinen Letterboxd-Reviews schauen, bis ich dann dieses Cover gesehen habe, so, das müsste er sein.
Okay.
Und ja, war er denn dann auch? Unsere lieben Kollegen von Antenne Traubstadt, die haben über die Katze mit den Jadeaugen bereits gesprochen. Das heißt also, wenn ihr das Gespräch hier gehört habt, dann switcht mal rüber und schenkt den Jungs ganz kurze Leid in eure Ohren. Und die Kollegen wollten auch noch über den anderen Videofilm sprechen. Und zwar hier bei uns in Deutschland heißt der Blutige Schatten. Den hatten die sich vorgenommen, der müsste jetzt bei denen auch kommen. Also wenn ihr das hört, switch da mal rüber zu die Kollegen.
Warum denn zum Teufel die Katze mit den Jadeaugen?
Möglicherweise hätte das was mit dem Anfang zu tun, aber auch das wäre falsch.
Ich dachte halt vielleicht mit diesem kleinen, da springe ich jetzt schon tief in den Film rein, aber trotzdem, das muss ich jetzt rauskriegen hier. Diese kurzen Einschnitt-Einblendungen, wenn gekillt wird. Ich sehe da zwar keine Jadeaugen, aber zumindest was man mit viel Fantasie als Katze identifizieren kann.
Ich dachte immer, es wäre ein Fuchs oder sowas.
Ja, vielleicht soll es halt irgendeine Raubkatze sein. So, also mit viel Fantasie, aber Jadeaugen sind da trotzdem nicht.
Nee.
Das ist einfach Quatsch. Es ist einfach Quatsch. So, Punkt.
Genau. Wie ist das Format so will, gerade wenn wir über so Giallo und Subgenres sprechen, in dem Fall von, ich würde es jetzt mal erweitert, Horrorfilm nennen. Wir haben hier noch nicht über Giallo gesprochen.
Was macht denn bitte einen Giallo auch zum Giallo? Jetzt hilf mir mal.
Also ein Giallo ist, wenn ich dem Patrick Lohmeier Glauben schenken darf, und das tue ich in den meisten
Fällen. Auf jeden Fall, wir vertrauen Patrick. Grüße gehen raus.
Der hat irgendwann mal eine Folge gemacht, wo er das tatsächlich mal ganz kurz erklärt hat, wo denn eigentlich dieser Giallo herkommt. Ich werde bestimmt das Wort butchern, aber er hat das Wort Polizio Tesco oder Teschi benannt, also diesen italienischen Polizeifilm.
Genau, diese Kriminalstreifen,
dann,
ja.
Genau, und es wurde Edgar Wallace wurde mit erwähnt und es ging vor allen Dingen auch um diese kleinen gelben Krimi-Bücher, die gelb sind. Gelb, Giallo oder wie auch immer.
Ja.
Und daraus ergab sich dann eben halt dieses Kunstwort Giallo,
ja,
wo dann in dem Fall der Täter nicht gezeigt wird, aber der Mord gezeigt wird, ganz explizit. das Tatwerkzeug wird sehr oft gezeigt und es ist sehr detailverliebt und teilweise halt auch wirklich sehr
kreativ.
Ja, übertrieben
ja.
kreativ und eben auch sehr sadistisch, weil es aus immer in den Momenten aus der Täterperspektive gezeigt ist. Und das macht sozusagen diesen Giallo halt aus und ansonsten folgt das in den meisten Fällen immer einer Kriminalplotstruktur, in den meisten Fällen.
Ja,
nicht in allen, aber in vielen.
Meistens auch in einer voyeuristischen Verfolgung ist das falsche Wort, also Observation und Obsession, nicht wahr? Meistens ist sowas mit dabei und schwarze Handschuhe habe ich ganz häufig gesehen und im Kopf. Nicht immer, aber ganz oft. Oh
genau.
Ja.
So habe ich mir das abgespeichert, denn ich bin wie immer viel zu spät zu dieser Party gekommen. Da haben sozusagen schon in Internetforen 20 Jahre, bevor ich angefangen habe, einen Giallo anzuschauen, schon Leute darüber wild geschrieben. Und ja, diese glorreiche, in Anführungszeichen, Zeit irgendwo zwischen den 60ern und 70ern abgekultet und abgefeiert. Und ich würde fast sagen, dass erst so in den 2010ern irgendwie so richtig so zu Giallo gekommen bin. Mein Einstieg war, wie sollte es auch anders sein, Dario Argento. Ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich über den da reingestiegen sein.
Si, Signore.
Und ich habe tatsächlich Suspiria nicht zuerst gesehen, sondern ich habe zuerst Tenebrae gesehen und da könnte man ja sagen, das ist so ein waschechter, typischer Giallo. Und erst dann kam Phänomena und Suspiria erst tatsächlich dann relativ spät. Dann kam der ein oder andere Fulci noch mit dazu. Aber so ganz grundsätzlich kam das erst sehr später. Ich hatte dir auch mal einen empfohlen, einen Giallo, den ich gerne irgendwann mit dir noch besprechen möchte. Alle Farben schwarz. Das ist auch ein sehr früher Vertreter. Und ich glaube, der markanteste und der in allen besten Listen am häufigsten vertretene Film und immer oben steht, nämlich Profondo Rosso, liegt bei mir immer noch ungesehen oben auf diesem Stapel.
Das ist schlecht. Den habe ich sogar schon im Kino gesehen und der ist wirklich ganz fantastisch. Ja,
glaube ich sofort.
Der ist ganz, ganz großartig. Der zählt zu Recht zu den angesehensten. Also ich möchte mich direkt entschuldigen. Ich werde bestimmt heute irgendwo Quatsch erzählen. Also für die Menschen da draußen, die sich total gut mit dem Genre auskennen, ich tue es nicht. Ich mag das Genre. Ich gucke da eigentlich auch alles, was ich in die Hände bekommen kann. Und ich glaube, ich habe auch schon so einiges gesehen, aber ich bin mitnichten ein großer Wisser und Kenner und habe da mitnichten sämtliche Namen und Daten perfekt im Kopf. Das kann ich direkt hier alles ausschließen. Ich gucke es einfach gerne. So, das ist quasi mein Fundament. Und es hat bei mir auch angefangen mit Dario Argento, bin ich mir ziemlich sicher. Wo ich auch, Bay of Blood zählt ja irgendwie auch mit dazu, ne? Den habe ich.
Kann man mit reinzählen, ja.
Den habe ich auch recht früh gesehen, bevor ich dann so eine Welle hatte von, ich muss alles von Argento gucken, was ich irgendwie in die Klauen bekommen kann. Ich muss aber auch sagen, obwohl ich jetzt schon einige Dinge gesehen habe von auch ganz unterschiedlichen Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen und jetzt auch nicht nur italienische Sachen, sondern auch mal hier und da und dort irgendwelche Neo-Giallo und was auch immer aus anderen Regionen, mag ich die Argento-Sachen halt einfach formal immer noch am liebsten. Mal so diese Mischung aus unglaublich schönen Farben und dieser wahnsinnig tollen Musik, das ist einfach magisch und hypnotisch, das kriegt mich, wie so viele andere Menschen auch. Wirklich toll.
Meine Beobachtung ist, und das spiegelt sich mit dem, was du gerade gesagt hast, dass die Giallo vor allen Dingen immer viel von der Stimmung leben. Dass es weniger jetzt wirklich darum geht, diesen Plot zu ergründen. Maximal vielleicht rauszufinden, wer der Mörder ist, ja. Aber ansonsten ist es doch viel Stimmung.
Das ist ja aber auch genau das, was mein Herz trifft, weil ich glaube, meine Lieblingsfilme, da ist es mir so dermaßen egal, wohin die Story da läuft. Von mir aus können die auch im Nichts enden. Da ist es die Stimmung, die mich halt so bekommt und kriegt. Natürlich sind da auch welche dabei, die das ganz fantastisch machen, auch storyseitig. Klar, so wie Blowout ist halt alles super, ne? Aber es ist schon so, dass mein Hauptaugenmerk eigentlich immer auf dieser Sogwirkung und auf der Stimmung, auf Musik und Bildern irgendwie liegt. Also meine Lieblingsfilme punkten eigentlich immer vor allem darüber, muss ich schon sagen.
Wenn wir jetzt heute in diesen Film einsteigen, ich würde sagen, der ist in dieser Hochphase Giallo ist der sozusagen so, ich würde mal sagen, am Ende, weil Peak war Mitte, Ende der 70er. Da haut der Film natürlich noch komplett rein. Aber hat eigentlich alles Charakteristische, was bis dahin so ein Giallo haben musste. Und ich glaube, da können wir heute ein schönes, weites Feld aufmachen. Vielleicht noch mal ein paar Sachen noch zur Einordnung der Filme. Der wurde gedreht bereits schon 1976. Er hat aber keinen Verleih gefunden, weswegen erst der Film 1977 dann in die Kinos kam. Und der Antonio Bido, und da bin ich tatsächlich echt ein bisschen überrascht, der hat eigentlich nur eine ganz kurze Vita. Also der hat so ein paar kurze Einträge an Filmen. Der hat noch, wie gesagt, bereits den erwähnten hier, na, wie hieß der?
Genau, Schattendingsbums, ach Mann.
Ja, genau, blutige Schatten, ja, den hat er gemacht. dann hat er, und das ist was super Kurioses, das hat mich so neugierig gemacht, dass ich das unbedingt sehen will eigentlich, und zwar Bluttornado, Männer wie Stahl. Das ist ein Film, so ein Top Gun-Derivat irgendwie, also wirklich so diese Grundidee mit den Jets und Fighter. Und dann einfach irgendeine Billo-Story halt dazu und dann spielt eben halt Dirk Benedict mit und David Warner und wer spielt denn nochmal mit?
Der Mensch, der Jefferson Darcy spielt bei Eine schrecklich nette Familie. Das Betonlächeln.
Ted McGinley?
Genau.
Genau. Also auf jeden Fall super Kuriosum. Und er hat halt insgesamt nur 12 Einträge, was mich echt ein bisschen verwundert hat. Der hat jetzt auf die letzten Jahre, hat er sich mit dem Dokumentarfilm gewidmet. Mhm. Da habe ich noch nichts gefunden von ihm. Würde ich mir gerne was anschauen, denn ich kann es gleich vorweg sagen. Ich bin ein bisschen irritiert, dass der Mann keine Karriere hatte. Mhm. Da bin ich echt ein bisschen verwirrt. Können wir darüber sprechen sein, weil viele andere würden jetzt vielleicht sagen so, ja, zu Recht vielleicht auch, finden wir raus. Aber ich bin ein wenig ratlos. Hm. Vielleicht können wir das heute ein bisschen erkunden.
Vielleicht. Wir werden es erleben. Hm.
Sehr schön. Eine Zusammenfassung würde ich noch verlesen, damit die Leute, die diesen Film noch nicht kennen oder nicht gesehen haben, oder zumindest wissen, um was es da geht.
Mhm. Dann,
es sei denn, du hast eine coole...
Nein, ich bin ganz neugierig und lausche, weil ich habe den jetzt ja zweimal gesehen. Einmal auf Englisch, einmal auf Italienisch und mit deutschen Untertiteln. Und sagen wir mal so, ich weiß immer noch nicht, ob ich alles verstanden habe. Von daher bin ich total gespannt, was du da jetzt verlesen wirst.
Ich gebe es gleich vorweg. Auch mir ging es so. Die deutsche Synchro ist, also vor allem die Version, die da im Netz kursiert, die ist halt ganz furchtbar. Ist auch alles legal.
Habe ich nicht reingehört.
Ja, ich habe es angefangen und dachte mir so, nein. Dann habe ich auf die Englische geswitcht, die ich, naja, die ist auch nicht so gelungen, nee. Aber irgendwie okay, im Sinne von, es geht schon irgendwie, dass man den Inhalt irgendwie fassen kann. Aber die beste ist tatsächlich die, und ich verlinke es auch in die Shownotes, weil alles legal hier geuploadet. Die italienische mit den deutschen Untertiteln und die Stimmen klingen auch tatsächlich etwas eindrucksvoller als in den jeweiligen Synchrofassungen. Aber mir hat hier die Zusammenfassung sehr geholfen, um hier einiges ein bisschen zu verstehen. Deswegen verlese ich. Hm? Die Tänzerin Mara wird Zeugin eines Mordes in einer Apotheke. Sie sieht, oder sie hört vielmehr, wie der Mörder den Laden verlässt. Seitdem wird sie von dem Mörder verfolgt, der glaubt, dass sie ihn bei der Polizei anzeigen könnte. Um sich zu schützen, zieht Mara bei ihrem Freund Lukas ein. Die beiden versuchen dann, den Mörder ausfindig zu machen, bevor er sie tötet. Und in der Zwischenzeit tötet der Mörder wiederum mehr Menschen auf brutale Weise. Und Lukas findet heraus, dass mehr hinter den ganzen Morden steckt. Punkt, Punkt, Punkt.
Verrückt, aber das habe ich sogar im Film so, ja, doch habe ich verstanden. Doch, dann bin ich gar nicht so auf dem Holzweg.
Also ich hatte halt einfach nur diese Schwierigkeiten mit diesem Anfang, dass der Killer jetzt sozusagen hinter ihr her ist, weil sie was gesehen haben könnte. Aber das hat sie ja nicht. Also sie hat ja nichts gesehen.
Nee, sie hat nur die Stimme gehört. Aber da fangen ja auch schon erstmal ein paar Probleme an. Direkt in dieser Szene, direkt zwei Sachen, die mir da aufgefallen sind. Erstens, wenn sie da von dieser Apotheke wieder zum Taxi geht und plötzlich die Kamera da wieder auf diese Tür zeigt, wo kommt plötzlich die Frau her, die aus der Apotheke rennt und schreit? Ja. Wo? Hat die sich da hingebeamt oder was?
Ich habe auch keine Ahnung.
Hatte ich bei beidem Male nur Fragezeichen über dem Kopf. Und dann auch noch, dass dieser Täter, ne, der durch diese Tür guckt, sich dieses Gesicht der Frau merkt und dann diese Stadt so klein ist, dass er auch direkt weiß, wer das ist, wo er sie zu finden hat und wie er sie stalken kann. What? Kam mir auch seltsam vor, weil er fährt ja nicht hinterher, er verfolgt sie ja nicht oder so. Oder es ist mir entgangen, aber er scheint direkt irgendwie dann zu wissen, das Gesicht habe ich gesehen. Na gut, sie ist Tänzerin, vielleicht hat er die schon mal da tanzen sehen. Ich habe auch keine Ahnung. Das habe ich nicht gecheckt. Menschen da draußen, klärt mich auf. Ich habe es nicht gerafft.
Ja, es gibt viele dieser, ich nenne es mal jetzt wirklich Anschlussfehler, Logikfehler. Ich weiß nicht, ob es am Schnitt lag, also dass er sozusagen bestimmte Szenen einfach rausgeschnitten hat, um sozusagen dynamischer und straffer zu machen, oder ob sie gefehlt haben. Das kann ich tatsächlich beim besten Willen jetzt gerade nicht ausmachen.
Ich frage mich halt gerade, ob der Killer vielleicht in diesem Theater im Publikum irgendwann mal irgendwie schon zu sehen war und der mir einfach entgangen ist, beide Male, weil ich ihn überhaupt nicht richtig drauf geachtet habe, weil ich dieses Theater jedes Mal bewundert habe und mir jedes Mal dachte, boah, hätten sie da nicht einen schöneren Ort finden können? Der ist echt hässlich. Wow. So, also gerade in einem Giallo. Ansonsten hat der Film ja viele Momente, die wirklich toll aussehen und viele tolle Orte, aber dieser Ort, das war so ein richtiger Griff ins Klo und das lenkt mich so sehr ab. Vielleicht war das, Basti, vielleicht war das gewollt, dass der so hässlich ist, dass der mich ablenkt, dass ich den Killer nicht sehe.
Wir reden ja so von der Apotheke als hässlichen Ort oder vom Theater als hässlichen Ort.
Die Apotheke fand ich cool. Ich finde das Theater furchtbar.
Okay. Ja, also die haben da nicht viel draus gemacht oder die haben irgendeinen hässlichen Raum dazu umgebaut, ein Theater sein zu müssen, ja, aber...
Also diese Bühne ist wirklich hässlich schäbig, also wirklich auch überhaupt nicht fotogen. Also das ist einfach so ein Ort, wo man denkt, warum hält da eigentlich jemand die Kamera drauf? Bitte gib mir was anderes.
Vielleicht um den Anfang zurückzukommen, in jeder Sprachfassung, die es da draußen so gibt, gibt es einen anderen Anfang. Mhm. Also der deutsche Anfang ist halt wirklich echt also super abstrus. Du hast dieses Tier, also ich sagte immer, es wäre ein Fuchs oder ein Wolf oder irgendwas an diesen Gesichtszügen irgendwie. Kann es nicht genau sagen, jeder, der es draußen weiß, versorgt uns mit dieser Information, was das für ein Tier ist. Auf jeden Fall ist das ein Freeze-Frame und dann laufen da einfach die Credits dann drüber.
Verrückt. Okay.
Und genau, und in der italienischen Fassung werden dann die Titel immer später immer eingeblendet, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Und was aber, egal in welcher Fassung, immer gleich ist, ist natürlich halt die Musik am Anfang und die Musik, die sich durch den Film zieht. Und ich wollte gerne dieses eine Mal das Thema Musik nicht irgendwie lieblos an das Ende klatschen, sondern ich würde gerne tatsächlich mit dir am Anfang, wir sind beide Musiker, gerne mal über die Musik in diesem Film sprechen und warum die eventuell wichtig für den Film ist. Udo, was sind denn dann deine Gedanken zur Musik erstmal grundsätzlich?
Ich dachte direkt am Anfang, und das geht auch den ganzen Film so, dass für mich die Musik 9 von 10 Punkten ist. So, wenn der ganze Film nur diese Musik wäre, wäre das ein 9 von 10 Punkte Film mit Herzchen dran, muss ich sagen. Weil das ist so diese alte, psychedelisch-progressive, rockige Verhalte und trotzdem einfach schöne, knarzige Art Mucke, die ich aus alten Filmen ganz unglaublich liebe und die ich halt auch, lehnt halt auch so ein bisschen an Goblin an und hier die Argento-Ecke und so. Aber es ist so schleppend und düster und trägt halt einfach durch, aber auch generell, ne, es gibt ja auch freudige Töne in diesem Streifen, die so ein bisschen disco-lastiger sind oder die so ein bisschen Fahrstuhl-Flair da reinbringen. Und ich finde das alles super. Ganz ehrlich, die Musik ist von vorn bis hin super und für mich der Star des Films. Denn ganz ehrlich, wäre diese Musik nicht da, hätte da jemand so eine, keine Ahnung, 70er Jahre Serienmucke drüber gedudelt, dann wäre der Film generell ein Vollaussetzer. Schlicht und ergreifend, die Musik ist der Kleber, der das ganze Ding zusammenhält und massiv aufwertet zu dem, was es dann schlussendlich jetzt ist. Hat mich von der ersten Szene an, wo sie dann einsteigt, steigt er nicht direkt in der ersten Sekunde ein, sondern so einen Hauch später, hat mich sofort gepackt. Und auch den ganzen Film, aber ich konnte mir das immer wieder anhören. Bei diesen Jolly ist das ja häufig so, dass ein Thema oder zwei Themen immer und immer wieder aufgegriffen werden. Es gibt Menschen, die das nervt. Ich zähle nicht dazu. Ich finde das super. Ich mag das sehr. Und also gerade die Dinge, die hier immer wieder aufgegriffen werden, die sind doch einfach großartig. Ich kann verstehen, dass sie immer wieder benutzt werden. Wie geht's dir damit?
Ich schließe mich da an, mache da einen Haken dahinter und das ist ziemlich genau meine Beobachtung. Und ich finde das, ich finde das auch sehr schön, dass die Musik halt auch teilweise wirklich nach Gefühl und nach Belieben eingesetzt worden ist und nicht klassisch leitmotivisch bei bestimmten Sachen passiert das und das und das, sondern das ist halt immer an der jeweiligen Stimmung auch angepasst. Und ich mag auch die Instrumentierung. Ich mag diesen schnurpsenden Bass, der uns da durch begleitet. Ich finde das fantastisch halt einfach. Es sind sehr viele minimalistische Sachen dabei. Und es sind auch Dinge dabei, wie es gibt eine Szene in dem Film. Ich habe mir das aufgeschrieben. Wo haben wir es? Genau. Unser Protagonist, der, wie heißt er?
Frank? Lukas. Nee, Lukas, genau. Ach Gott, ey. Standardname.
Frank, Jack.
Genau. Ist in diesen Filmen manchmal wirklich, ne, da, wo man schon merkt, da wurde jetzt keine Liebe in den Namen reingeschossen. So.
Genau, der Lukas, der observiert da den Razzi, Brossi, wie auch immer.
Bozzi, Signore Bozzi.
Bozzi, Signore Bozzi. Und verfolgt den und das Ganze ist wirklich auch wirklich so, wir beobachten einen Beobachter. Also es ist tatsächlich ein ziemlich cooles Ding, wie sie es gemacht haben, um dieses Observieren ein bisschen besser rauszuarbeiten. Und dabei kommt eine super experimentelle, Jungle-artige Musik. Das heißt also komplett nur auf Rototoms, auf ein bisschen Schlagwerk perkussioniert und dann ganz fancy Effekte noch mit drauf, also die auch selber live gespielt sind. Also sind keine Synth-Effekte oder sonst irgendwas. Und das klingt super bizarr irgendwie, hat aber dieses beobachtende Element irgendwie mit drin. Also das schafft sozusagen so einen gewissen Suspense. Und das ist etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Und es ist dann aber in diesem Film mit drin.
Ja.
Und ich finde das ganz fantastisch. Also es ist ein toller Künstler. Da steht dahinter Trans-Europe Express. Und es ist mir nicht möglich gewesen, rauszufinden, wer dahinter steckt. Ich finde immer nur Trans Europe Express und das ist ein bisschen schade. Und die haben auch nur diesen einen einzigen Credit.
Weiß ich auch nicht mehr zu. Ich weiß nur, das ist ganz großartig, was hier da gemacht wurde auf musikalischer Seite. Ich mag, dass das damals auch so roh eingetrümmert wurde. Und es gibt diese eine Szene, wo die mit dem Auto zu diesem Tonstudio vorfahren, meine ich, ist das, wo so auch ganz offensichtliche Verspieler drin sind, ne? Also jetzt nicht Notenverspieler, also nicht was Töne angeht, sondern so was Timing angeht. Der Bass sitzt da völlig neben dem Timing und ich find's ganz fantastisch. Das sind so Fehler, die ich total mag und wo ich jetzt beim zweiten Mal einfach mich riesig gefreut habe über die Stelle, dass sie dann wieder kam, wieder genauso daneben war, wo ich mir denke, boah, ja, ich mag diese nicht so glatten Dinge, dieses rohgeschliffene, dieses, das bringt mir da so was Menschliches mit rein, so was Echtes mit rein, so was Fühlbares mit rein, finde ich klasse.
War es eher so laid back oder war es wirklich echt?
Nee, der war voll off. Daneben, das war richtig off. Also an dieser Stelle, da ist der einmal richtig aus dem Takt rausgerutscht und man hört auch, dass es einfach so passiert. Das war definitiv nicht so gewollt. Und es ist geil. Ich mag das.
Ja, ist schön. Wenn es menschelt, wahrscheinlich auch so ein Ding, warum heutzutage sehr, sehr, sehr viele Menschen, dadurch, dass alles, wirklich fast alles in jedem Bereich so glatt und so klinisch und so sauber produziert ist, dann wirklich auf diesen absoluten Retro-Zug aufsteigen, sagen so, ich hätte gerne wieder was Menschliches und das kann ich komplett nachempfinden. Aber irgendwie ging es mir auch schon vor 20 Jahren so, dass ich dafür sehr viel übrig hatte, wenn es menschelt. Ganz besonders bei Musik.
Geht mir auch so, aber ich glaube, ich habe dann halt auch so ein paar Jahre gebraucht, wo es ein bisschen glatter war, um dann dahin zurückzufinden und mich wieder zu meinen VHS zu orientieren, meinen Gameboy wieder zu entstauben und die anzufangen, Musik wieder auf Kassette zu bestellen und solche Sachen. Also da, wo ich jetzt manchmal bin, um dieses Echte wieder, dieses Fühlbare wieder da zu haben. Ne? Ich glaube, ne, das hat diesen Abstand gebraucht, um zu merken, oh, es fehlt wirklich was, wenn das nicht da ist. Weil immer nur auf Monitoren rumdrücken und immer nur alles quantisiert und glatt und sauber produziert, das is it einfach nicht. So ist es, ich will das gar nicht niedermachen, da gibt's auch richtig tolles Zeug, ne? Aber ich brauche manchmal auch einfach dieses Echte. Und so ist es hier in diesem Film. Ich mag auch manchmal Hochglanzkino, auch der aktuellen Zeit, wo alles richtig on point, quantisiert, sauber, super, prima ist, ne? Also das, ich habe da letztens gerade noch gesehen, hier diesen neuen vom Kosinski, den F1, wo ich wirklich sage, bei Kosinski-Filme gehe ich einfach rein für seinen Style. Die Mucke, die Bilder, was der Mann da grafisch tut, das ist alles on point, visueller Perfektionismus, muss ich wirklich sagen. Aber das muss ich dann auch als Gegenpol haben, so ein Ding hier zu gucken, wo eben überhaupt nichts on point ist, wo alles irgendwie ein bisschen off ist, ein bisschen daneben ist, wo Schnitte seltsam sind, wo Kamera echt wackelig manchmal ist oder auch mal nicht so richtig den Frame halten kann oder was auch immer. Und also ich liebe beide Welten und ich brauche diesen Kontrast. Und finde beides aber super. Ich will da gar nicht bashen. Beides hat eine Daseinsberechtigung und beides hat seinen Moment.
Ja. Beides hat einen Stil, zumindest so wie du es beschreibst und wenn du Kosinski aufführst. Wenn ich jetzt aber an sowas denke wie die Cinematografie beim aktuellen Naked Gun zum Beispiel. Ja. Das ist halt einfach grauenvoll. Es ist halt einfach zu, also es ist halt alles klinisch, es ist alles sauber und perfekt. Mhm. Es ist so krass ausgeleuchtet, dass es halt schon wieder fake aussieht und sieht aber nicht schön fake aus. Also es gibt ja eben halt, Kosinski ist ja eigentlich so ein schönes Beispiel,
ja,
aber der arbeitet ganz anders mit Licht. Also das ist viel filigran und viel, viel feiner. Mhm. Und ich finde da schon eher Ähnlichkeiten zwischen ne, dein Beispiel Kosinski und jetzt eher so ein 70er-Jahre-Giallo als so eine Marvel schieß mich tot Produktion.
Klar.
Oder eben halt auch Nick. Also das ist wirklich ganz anderer Style oder auch nicht Style. Ne?
Nee, da hast du schon völlig recht. Und also ich weiß doch, dass der Vergleich ein bisschen hinkt. Mir war nur wichtig zu betonen, wenn ich jetzt hier über diese alten Filme spreche und meine Liebe dazu, dann will ich damit nicht den Stinkefinger zeigen an alle Menschen da draußen, die halt wirklich auch modernes Hochglanzkino geil finden. Das kann ich total nachvollziehen. Ich mag davon auch einige Dinge. Ne? Also in die Richtung ging das eher. So den direkten Vergleich kann man hier natürlich schwer ziehen. Aber es hat für mich beides so seinen Platz. Ja. Mhm. Und da gibt es natürlich auch einfach Schrott dazwischen, ganz viel.
Aber da können wir ja gleich einfach mal in das Thema einsteigen, wenn es um Stil und Optik und sowas geht. Denn das steht bei mir ganz riesengroß auf der Liste.
Mhm.
Und zwar ich habe ja sehr viel hier übrig für diesen Style und für diesen Look. Und ich finde, dass der Film nach hinten raus noch viel besser wird, als er am Anfang vermuten lässt. Denn ich hatte wiederum mit dieser ersten Szene in dieser Apotheke so ein paar Schwierigkeiten.
Mhm.
Denn da gibt es so ein paar kleine, ich nenne es mal so technische Unzulänglichkeiten, über die ich gestolpert bin. Und wo ich das Budget bzw. den Zeitdruck sofort ablesen konnte. Und da bin ich erstmal immer ein bisschen vorsichtig und das ändert sich dann zum Ende des Films. Was ich meine ist diese Szene, da sitzt dann der Apotheker da und kriegt da so eine Art Drohbrief, ihm wird gedroht. Und wir sind mit der Kamera super krass aufsichtig, also von oben nach unten runter guckend. Und dann steht aber der Apotheker auf und dreht sich sozusagen in eine andere Richtung, da kommt jemand auf ihn zugelaufen. Und das wird dann wiederum abgeschwenkt. Und an dieser Szene konnte ich sofort sehen, alles klar, die hatten halt kein ausfahrbares Stativ da, was ich hochleiern kann, um sozusagen ihn zu tracken. Und hat noch keine Zeit, das dann auch entsprechend zu stagen. Also Kamera auf die Schulter, von oben runter und wenn er oben ist, dann sozusagen mit tracken. Und das ist ein Stil, den muss man schon mögen. Der muss entweder gewollt sein und sich durch den Film durchziehen. Da kann ich gleich sagen, nein, das tut es nicht. Also der Film ist sonst immer dabei. Der ist immer auf Augenhöhe. Also die Kamera trackt sozusagen unsere Protagonisten immer auf der Augenhöhe. Und hier tut er das eben halt nicht. Und da dachte ich mir so, kleiner Raum, wahrscheinlich wenig Platz das alles aufzubauen. Und da muss es auch noch schnell gehen. Da muss man es so machen. Und das finde ich natürlich schwierig, wenn das eine Opening-Szene auch mit ist. Und da habe ich sozusagen erstmal falsche Schlüsse rausgezogen. Aber tatsächlich wird zum Ende dieser Film, finde ich, von den Kameraeinstellungen her, von den Schnittbildern her, immer besser. Es gibt wahnsinnig viele Tracking-Shots, Verfolgungsjagden, was heißt Verfolgungsjagden? Also wir sitzen im Auto, viele Autoshots von außen wie von innen. Und ich finde die alle irgendwie super sympathisch gemacht. Tolle Kadrage. Es ist ein schöner Look, 35mm Look auf Spherical gedreht. Also ganz klassisch eigentlich für diese Zeit. Nichts Großes, aber irgendwie hat der so viel Charme. Und ich habe den jetzt ja auch in zwei Versionen oder in drei Versionen ja eigentlich gesehen. Selbst total vergrisselt funktioniert dieser Look. Der ist, das macht was mit mir. Und deswegen wollte ich als erstes mit dir immer über diesen Look sprechen. Hat dir denn der Look von Watch Me When I Kill gefallen?
Da muss ich jetzt erstmal noch gegenfragen, meinst du jetzt wirklich den reinen Look, also die Anmutung der Bilder, oder meinst du jetzt auch wirklich direkt mit beinhaltet, wie die Kamera agiert und Frames?
Nö,
und erstmal
wirklich nur die erstmal nur Anmutung, genau, erstmal wie es wirkt auf dich.
Wenn ich ein bisschen zweigeteilt, es gibt viele Momente, die ich wahnsinnig mag, und das sind oft die dunkleren Momente, die richtig ausgeleuchtet sind und viel mit diesen auch Giallo-typischen sehr harten Lichtspielen, so, also diese starken Kontraste und dann dazu die starken Farben. Das mag ich sehr und das finde ich hier auch wirklich schön gemacht. Da sieht man die Vorbilder des Films sehr, sehr deutlich. Die Szenen, die eher bei Tageslicht sind und die halt so ein bisschen hektischer gedreht sind, was man auch sehen kann, geht so. Da gibt's manche, die sind mir ein bisschen zu schluderig, zu flach. Und manche, die mag ich ganz gerne, aber da gibt's schon wirklich große Qualitätsunterschiede, wo man dann auch merkt, da ist jetzt nicht der ganze Film so richtig sensibel gedreht aus einem Guss. Und wie du schon gesagt hast, das mag viel am Budget liegen und einfach auch am Zeitrahmen liegen und an den Möglichkeiten liegen, ne? Aber ich merke da schon auch, ich habe es vorhin schon erwähnt, auch die Auswahl, was die Drehorte angeht, macht für mich ja viel zu, also trägt viel zur Qualität des Bildes bei, weil der Inhalt natürlich auch das Bild macht. Und auch da sehe ich diese Unterschiede bestätigt. So, manche Orte funktionieren ganz fantastisch mit der Art, wie sie bebildert sind, und manche Orte nicht. Und das schwankt durch den ganzen Film durch. Also ich sehe da Unterschiede, aber die wirklich von Szene zu Szene. Und dann kommen mal wieder ein paar richtig starke, dann mal wieder ein paar schwächere. Und aber so im Durchschnitt gucke ich den ganzen Film eigentlich ganz gerne, was den Bildlook angeht. Mag ich. Das ist schon echt in Ordnung. Es ist halt nur nicht wirklich lupenrein. Und es gibt immer mal wieder Augenblicke, wo ich denke, hier ist jetzt entweder mir das Licht irgendwie zu flau oder der Ort halt eben auch zu lieblos in dem Sinne vielleicht. Mhm. Ja, da wären immer hier und da und dort noch ein paar Schippen möglich gewesen. So.
Finde ich spannend, dass du sagst, dass du diese gerade hart kontrastigen Nachtszenen so gut fandest.
Mhm.
Weil ich fand die in den meisten Fällen eben halt nicht so gut. Die waren okay. Ich fand gerade diese ganzen flachen Außenszenen, die fand ich alle gut.
Cool.
Ich fand die super. Das liegt vor allen Dingen auch in diesen ganzen Drehorten zusammen. Ich konnte tatsächlich Rom als solches null ausmachen.
Nee.
Es gab für mich keinen einzigen Anhaltspunkt, dass das hier hätte irgendwo in Rom spielen sollen.
Ja.
Wirklich. Also das war total verrückt. Ich musste dann auch schauen, also die haben in Rom gedreht.
Mhm.
Die haben da auch in diesen, in den Cave-Studios in Rom da auch gedreht. Also wahrscheinlich die kompletten Innenszenen.
Okay.
Und was ich cool finde, ist, also ganz besonders fand ich cool, dass es in diesem Dom, wo sie da gedreht haben.
Mhm.
Ich komme gerade nicht, Padua, Padua, dieser Dom, wo dort gedreht haben. Also das hat mir sehr gut gefallen. Das ist wahrscheinlich auch die größte Referenz an Profondo Rosso, der ja da auch immer der Prominenter spielt. Ich habe übrigens die erste Stunde von Profondo Rosso gesehen, muss ich dazu sagen. Also
okay.
Das weiß ich schon noch, aber genau, also das hat mir sehr gut gefallen, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Und ich musste sehr schmunzeln über einen Tracking-Shot. Da geht's, das ist auch wie so ein klassischer, also dieser Film lebt ja wirklich von Expositionsdialogen. Und das ist wirklich so ein Telezoom-Shot. Da laufen die mitten durch den Verkehr und die Kamera trackt die einfach nur ab, während die Informationen austauschen. Ich dachte mir so, okay, die müssen das mindestens auf 300mm gedreht haben. Und dann einfach abschwenken, da laufen Leute vorbei, da fahren Autos durch. Aber die sind vom Hintergrund separiert. Die kriegen kein brutales Sonnenlicht ab. Man kann alles gut erkennen. Und du hast eine schöne Tiefenstaffelung. Ich dachte mir so, das ist billig, aber es funktioniert. Und mir hat es echt gefallen. Also ich habe da irgendwie eine Schwäche halt dafür, weil das ist wirklich so, da weißt du ganz genau, das ist ein einziger Shot. Den müssen die maximal zweimal wiederholen, wenn überhaupt. Vielleicht hast du den ersten dicken Kasten und dann hast du anderthalb bis zwei Minuten vom Film schon drinnen, nur mit dieser Szene. Und da schlägt mein Filmmacherherz automatisch schon ein bisschen höher, weil die funktioniert halt auch. Die Information natürlich halt auch Sinn macht, aber ich habe ganz viel Charme für dieses, ich nenne es jetzt mal wirklich Low Budget, und das wird es auch sein, Filmmaking hier bei dem Film.
Mhm. Ja, das würde ich zumindest in einem anderen Ressort oder auf andere Art und Weise vielleicht unterstreichen. Was mir nämlich sehr positiv aufgefallen ist, ist auch direkt von vornherein, und das zieht sich auch durch den Film sehr gut durch, die Kameraarbeit. Weil ich finde, direkt am Anfang zeigt die mir schon, na, ich habe da einen anderen Blick drauf als du. Du siehst da eher mal Makel, du bist Kameramann, du hast da einfach nochmal einen anderen Blick drauf. Für mich hatte die Kameraarbeit direkt was Voyeuristisches und was Bedrohliches. Und das hat mich direkt mit reingenommen. So, das war nicht perfekt, das habe ich auch gesehen, weil mal das Bild zu weit links und ein bisschen zu wackelig, zu sehr nach Hand aussah oder was auch immer. Das hat mich gar nicht gestört. So, ich fand das hier sehr, sehr gut, sehr stimmig, und das hat für mich funktioniert, mir dieses voyeuristische Gefühl irgendwie zu geben, allein schon durch das, was die Kamera dann tut und wie sie Personen folgt und wie die Ausschnitte gezeigt werden. Und das dann noch kombiniert mit der Art des Schnittes, also gerade wenn es dann ans Morden geht, das klappt sehr gut, weil es dann als einen Eindruck hinterlässt, weil es eine Stimmung hinterlässt. Auch das ist nicht perfekt, aber das muss es hier auch gar nicht sein. Vielleicht ist da gerade dieses etwas rüde, ungezügelte, etwas rohe ganz gut hier für diesen Streifen. Und hat da auch dieser Stimmung eher was Gutes getan als was Schlechtes.
Also man kann schon sagen, also was ich beobachtet habe, kameraseitig war das entweder mal formal oder es kamen halt ein paar gute, coole Beiträge vom Kameramann selber. Man kann ja vielleicht an der Stelle vielleicht einmal den Namen nennen. Das ist wohl der Mario Volpiani, der hier Kamera gedreht hat, der auch den Platz, den Shadow ja auch mit ihm gedreht hat. Also den ich vorhin schon erwähnt habe und immer wieder vergesse, wie der im Deutschen
heißt. Dieses Schattendingsbums, ja genau.
Genau. Und da gibt es halt wirklich echt ein paar Szenen, wo ich denke so, ich glaube, die Direction war jetzt nicht so ganz klar, aber er hat sozusagen im Laufe des Projekts so ein bisschen auch die Form gefunden. Also ich denke, dass der Mario hier wirklich ganz viel dazu beigetragen hat, um eine Konsistenz auch beizutragen, also dass eine da ist. Was ich spannend finde, ist nämlich, in diesem Film wechseln wir ständig so ein bisschen die Perspektiven zwischen den Leuten, denen wir jetzt folgen. Und was ich spannend finde, dass gerade am Anfang, im ersten Drittel, mehr oder weniger so eine Art Staffelstab übergeben wird. Das heißt also, wir fangen in dieser Apotheke an. Der Staffelstab wird dort sozusagen auf die Zeugin übertragen und die gibt ihn dann weiter an unseren Lukas. Und das finde ich ziemlich spannend. Und dann gibt es zwar trotzdem noch ein paar Sprünge, aber im letzten Drittel sind wir größtenteils eigentlich nur noch bei Lukas.
Ja.
Bis ein paar kleine Aussätze. Also man kann sagen, es ist so eine Form von auktorialem Erzähler, aber irgendwie in der Logik des Films einigermaßen doch gut aufgebaut. Und da finde ich, da schafft der Mario hier wirklich echt eine gute Verbindung aus dem Ganzen. Das klappt natürlich nicht immer, weil auch im Schnitt geht ein bisschen, haut was noch nicht so ganz hin, aber so grundsätzlich bin ich mit der Kamera doch eigentlich sehr zufrieden und mit der ganzen Arbeit und diesem ganzen Look. Also das sind so meine großen, das sind die großen Sachen, die mir gefallen eigentlich an dem Film. Das ist das, was es ausmacht. Und das ist bei mir die halbe Miete, muss ich jetzt wirklich sagen.
Ja, wie gesagt, da ist meine halbe Miete vor allem die Musik. Naja, dreiviertel Miete schon fast. Kommen wir doch mal vielleicht zum Sounddesign. Das interessiert mich, wie du das gesehen hast, weil Sounddesign geht ja auch hier ein bisschen einher mit der einen oder anderen Effekthascherei. Wie ist dir das Sounddesign aufgefallen? Was ist dir da aufgefallen und was hat es mit dir gemacht?
Das ist eine verdammt gute Frage, weil das Ding ist, ich habe ja den Film jetzt schon also 2,5 Mal gesehen, wenn du so willst. Und das Sounddesign kommt ja wirklich erst nur wirklich in dieser italienischen Fassung richtig zur Geltung. Und da ist die Tonspur jetzt nicht so geil. Ich habe es auch auf Kopfhörern gehört. Und das, was ich da gehört habe, ist genretypisch zu erwarten, also erwartbar, fand ich schon. Da gab es ein paar Szenen, wo es so einen Effekt gibt, wenn mit dem Messer rumhantiert wird, den ich sehr cool fand.
Ja.
Der wirkte schon fast so ein bisschen altbacken, aber irgendwie auch cool. Wo ich dachte so, wenn du das heute machen würdest, würde es wahrscheinlich hätte auch funktionieren. Bloß heute wird es wahrscheinlich eher ein bisschen bei schmunzeln,
ja.
Weil es übertrieben wirkt. Es gibt eine markante Szene. Ich weiß nicht, ob wir die vielleicht einfach mal exemplarisch dafür nehmen wollen. Eines unserer Mordopfer macht sich im Ofen eine Pfanne, eine Kartoffelpfanne.
Ich dachte, das ist ein Eintopf. Ist das nicht ein Eintopf? Ja, ist ein Eintopf.
Ja, das brutzelt doch.
Ja, das blubbert richtig auf jeden Fall, ja.
Also ich dachte, das brutzelt, ist wie so eine Art Pfanne, die da halt in dem Ofen macht, ja. Mit Speck und Kartoffeln irgendwie, okay. So eine Art Ofenbratkartoffeln oder sowas.
Mhm.
Heißes Fett und es brutzelte irgendwie, so habe ich das wahrgenommen. Ja, und man rechnet damit, dass jetzt die gute Dame abgestochen wird, aber nein, ihr Kopf wird eben in diese Bratpfanne im Ofen reingedrückt und wird das Gesicht verbrannt und dann wird sie, ihr wird in den Hals gestochen, ja genau. Doch, ihr wird in den Hals gestochen, genau. Aber auf jeden Fall diese Szene, also dieses Sounddesign bei dieser Szene ist schon ekelhaft. Also Stanley würde jetzt sagen, knusprig im wahrsten Sinne des Wortes.
Es macht den Kill aber auch aus, weil wenn du den Sound da mal abstellst, wirkt die Szene eher komödiantisch.
Naja, die ist halt auch leider nicht so, das meine ich von uns auch mit hier bei der Inszenierung, da hätte ich mir echt ein paar andere Kniffe noch einfach gewünscht, ja. Weil das funktioniert leider nicht. Man hätte die Maske vielleicht sogar schon ein bisschen eher einbauen können. Nämlich wenn sie ihr Gesicht nämlich da reinhält, damit man sieht, dass da irgendwas passiert. Und es sieht halt schon ein bisschen fakey aus. Aber das Sounddesign bringt das so krass rüber, dass man sagt, aua,
Ja, und dann noch ihre Schreie auch mit dazu. Also die sind auch, da kommt dieser eine markerschütternde Schrei am Ende, der ist schon sehr beeindruckend, ja.
Ja, wie fandest du denn das Sounddesign?
Ich fand das eigentlich ziemlich cool. Was mir aber aufgefallen ist, dass es hier häufig auch verwendet wird für solche Jumpscare-artigen Szenen und das immer wieder auf dieselbe Weise, sodass man spätestens beim zweiten Mal schon Trapsen hört, wenn es kommt. Das fand ich dann auch, ich musste da eher schmunzeln an den Stellen und dazu hat das Sounddesign da auch ganz gut beigetragen. Also ich fand, es gab Momente, es gibt so eine Stelle, wo so ein sehr schönes Wummern und so ein düsterer Klang mit reinkommt, der ist relativ am Ende, der hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das auch in den Kill-Szenen wirklich gut, auch diese Badewannen-Szene fand ich da sehr schön. Aber ansonsten immer, wenn's so in diese Richtung... Jetzt soll Spannung aufgebaut werden und dann entlädt sich das in so einem Jumpscare-artigen Moment. Das hat mich dann eher auf einem Schmunzelfuß erwischt, wo ich nicht so richtig drin war in der Szene, sondern wo ich wirklich einfach mal kurz rausgerissen wurde aus dem Film durch die Mischung aus diesem Scare und dem Sound. So, ja. Also auch da, so ein Licht- und Schattending. So ein paar wirklich tolle, coole, schöne und sauber gemachte Momente und so ein paar, naja, die wirken ein bisschen off.
Apropos off, lass uns doch mal über dieses Story-Konstrukt da sprechen.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss so spät schon, Basti. Oh Gott. Ja, okay, leg los.
Ich habe ein paar Stimmen von Bido gehört über den Film, ein bisschen was angelesen, wie er versucht hat, hier zu inszenieren, was er da im Kopf hatte. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, Junge, du hast aber nicht das Drehbuch, um genau das zu machen, was dann eben halt wirklich für einen, ich denke mal, wirklich einen riesengroßen Bruch innerhalb des Films sorgt. Er hat das so inszeniert, so Hitchcock-esque, ein bisschen ellipsenartig, versucht zu verschachteln alles. Aber das gibt das Drehbuch ja gar nicht her.
Nee.
Das Drehbuch ist eigentlich, wenn du es so willst, super krass formal. Du hast einen Mord, dann geht ein investigativer Part geht los, es passieren noch mehr Morde zwischendrin, ein paar Verstrickungen miteinander und am Ende gibt es dann die große Auflösung, wer eigentlich dann dahinter steckt. Ne? Scooby-Doo-Maske wird abgezogen und ne, sie waren es die ganze Zeit. Genau, das ist ja eigentlich der Film. Und ich finde, dass der Bido das leider ein bisschen zu überkompliziert hat und dabei allerdings die Logik der Story ein bisschen torpediert hat und die Nachvollziehbarkeit einiger Handlungen und Entscheidungen. Es gibt ganz viele Szenen und ich wollte vielleicht erstmal bei dir anfangen. Du atmest schon tief ein.
Ja.
Erzähl mal, wie hast du das wahrgenommen? Was hast du gesehen? Was hast du beobachtet?
Also in diesem ganzen Themenkomplex liegt halt für mich wirklich die Krux in diesem Film. Und das habe ich jetzt beide Male festgestellt. Also es gibt diesen investigativen Part und der ist lang. Wie habe ich das hier notiert? Warte mal, ich hatte da einen ganz guten Satz. Finde ich gerade nicht mehr. Egal, auf jeden Fall. Ach doch, hier. Der investigative Teil lullt mich ein, sagt mein Notizzettel. Und genau das trifft es auch. Es lullt mich wirklich ein, weil es nicht spannend ist. So, das, was spannend ist, sind die atmosphärischen Momente. Und da kommen am Ende wirklich ein paar richtig tolle Momente, die ich liebe, weil die so ein bisschen was Skurriles drin haben und weil die manchmal auch die einzigen echten Gruselmomente drin haben. So, zwei Momente als Beispiel. Ich mag das, wo er zu diesen alten Frauen reinkommt und da diese Opernsängerin ist und die ganzen älteren Leute alle schlafen oder so aussehen, als würden sie schlafen, obwohl sie vielleicht lauschen, wie auch immer. Wahrscheinlich schlafen sie wirklich alle. Das, finde ich, ist so ein wirklich toller Moment, was die skurrile Seite angeht. Und was die Gruselseite angeht, ich glaube, der einzige oder vielleicht einer der ganz wenigen Momente, wo ich wirklich gemerkt habe, ich bin hier in einem echten Grusel oder vielleicht sogar ansatzweise Horrorfilm, ist eine ganz unscheinbare Szene, nämlich da ist er in seinem investigativen Teil da in dieser Stadt unterwegs und da kommt so ein Jumpscare-Moment mit einem Fußball, der so gegen ihn fliegt.
Ja.
Und dann geht die Kamera, schwenkt so rüber zu ein paar Jungs, denen der Fußball gehört und die stehen alle da wie in so einer alten Star Trek TOS-Folge und gucken ihn einfach nur an. Und das war ein Moment, wo ich direkt eine ganz massive Bedrohung gespürt habe. Nur ein ganz kurzer Augenblick, aber das war wirklich bedrohlich. Und dann spielen die einfach weiter. Vielleicht einer der wirklich top 2-3 stärksten Momente in diesem ganzen Film. Fand ich großartig. Aber ansonsten, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ne? Ich habe das Ding jetzt zweimal gesehen. Auf unterschiedlichen Sprachen und auf unterschiedliche Weisen. Und beide Male hatte ich das Gefühl, so ganz check ich's nicht. Es ist irgendwie verflochten und manchmal weiß ich auch gar nicht, wem folge ich hier gerade, warum und worauf soll das hinauslaufen und was soll das hier jetzt gerade überhaupt? Das gerade so bei diesem investigativen Part werden da so ein paar Finden und falsche Fährten ausgelegt. Und ich hatte schlussendlich einfach den Eindruck, er muss noch Zeit rausschinden und hat da noch so ein paar Investigationsszenen reingeschrieben. Und ganz ehrlich, die hat's an vielen Stellen nicht gebraucht oder nicht in dieser Länge gebraucht. Und die haben für mich nichts beigetragen, sondern einfach nur Verwirrung gestiftet, aber nicht so diese positive Art von Verwirrung wie in schönen alten Agentenstreifen oder so, sondern eher so ein, warum sehe ich das jetzt gerade hier? Was, warum? Ja, da ist wirklich für mich so der Hund begraben, weshalb ich diesen Film jetzt nicht mega geil fand und abfeiern kann. Mir ist dieser ganze Forschungspart vom Lukas, ne? Ja, der ist mir zu langwierig und zu verschlungen und zu unnötig am Ende. Das hat mich nicht gepackt. Hat dich das gepackt?
Na, ich habe zwei Gedanken dazu. Ich greife jetzt erstmal das auf, was du gerade gesagt hast. Wenn diese ganzen Parts, diese investigativen Parts, die sozusagen von einem Schnipsel zum nächsten ja irgendwie gehen und lose miteinander verbunden sind, noch ein bisschen besser verbunden gewesen wären. Sprich also, er fährt länger mit dem Auto irgendwo unterwegs. Wir sehen noch mehr von der Landschaft und wir können noch mehr von während ihm beim Nachdenken beim so verfolgen, dass wir uns besser mit ihm reinversetzen können. So kriegen wir sozusagen Minute für Minute, Sekunde für Sekunde kriegen wir eine Information nach der anderen und können die wenig verarbeiten. Und da wirkt das alles sehr aneinander geklatscht. Und hätte der, und das ist total also es klingt erstmal verrückt, aber hätten die sich mehr Zeit genommen, zwischen diesen einzelnen Stationen dahin zu kommen und Zeit zum Reflektieren zu geben, vielleicht mit dem einen oder anderen Thema noch zu spielen, sprich also, er hört sich im Auto eine Kassette nochmal an, ne, dass wir das nochmal hören, dass wir wissen, darum geht's jetzt eben halt, also das nochmal aufgreifen, nochmal Dinge wiederholen, Informationen wiederholen, dann hätte das wahrscheinlich auch mehr funktionieren können, weil wir dann mehr tatsächlich in diesen investigativen Prozess mit involviert gewesen wären. Das sind wir aber nicht, sondern das ist wie so eine Schnipseljagd ist das so. Wir gehen von einem Stück zum nächsten.
Yep.
Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Die andere wäre natürlich, man hätte es natürlich etwas stringenter und besser erzählen können. Und es wirkt hier wirklich teilweise, also da habe ich dann einfach Fragen gehabt, so, wieso kennen die sich jetzt? Und wo kommt der denn jetzt eigentlich her? Mhm. Und warum passiert das direkt nacheinander? Das hat mich verwirrt. Es gibt auch eine ganz markante Szene am Anfang, wo ich auch Fragezeichen hatte. Mhm. Die Hauptdarstellerin, Maria heißt sie?
Ja, kann sein. Scheiße. Ach, ey, keine Ahnung. Die auf jeden Fall, ja.
Warte, doch, die heißt Mara, heißt sie. Alles klar. Die steht, nachdem bei ihr eingebrochen worden ist und sie mutmaßlich umgebracht worden wäre, also getötet worden wäre, steht mit gepackten Koffern bei unserem Lukas.
Jupp.
Und sie sagt nicht, warum sie mitten in der Nacht bei ihnen ankommt, sondern steht einfach nur da und sagt, kann ich bei dir wohnen?
Ja.
Und die haben eine Unterhaltung, die nichts mit der Bedrohlichkeit der Szene davor zu tun hat. Und dann hast du einen Umschnitt und dann sind die im Garten und machen sich noch irgendwelche Drinks. Und ich denke so, hä, was? Also Tonalität, wo bist du hin? Was ist hier passiert? Habe ich hier irgendwas vergessen?
Ja.
Jetzt kommen die Interview-Aussagen von Bido dazu, der gesagt hat, er wollte das bewusst zu haben, diese tonalen Sprünge, dieses Ellipsenartige. Das funktioniert aber hier an der Stelle nicht. Hier musst du ja zumindest die Verbindung schaffen.
Yep.
Und an einer anderen Stelle schafft er ja eben halt eine gute Verbindung. Da hat er mit einem richtig guten Matchcut dafür gesorgt, dass ich echt lächeln musste und mir das auch als Notiz aufgeschrieben habe, nämlich, es gibt so ein Part, wo Lukas herausfindet, dass einer der Mordopfer mit den Nazis konspiriert hat und jetzt aber keine weiteren Informationen mehr bekommt. Mhm. Also es ist irgend so ein Informant, der eben das sagt.
Mhm.
Und danach gibt's dann einen Schnitt, und zwar auf den Theaterregisseur bei der Tanzrevue. Und das war so ein schöner Matchcut, der inhaltlich und bildlich ganz gut funktioniert hat. Also da hatte ich Spaß dran, wo ich gesagt habe, okay, cool, weil der Regisseur in der nächsten Szene eben halt ganz klare Informationen, Instruktionen gibt, wie er eben etwas sehen will. Das fand ich tatsächlich ganz gut. Aber es ist leider Gottes so eine von den kleineren inszenatorischen Highlights.
Und es ist auch ein Cameo von unserem Antonio Bido selber, ne? Habe ich das richtig gelesen? Ich glaube, der ist es selber, oder?
Das müsste ja eigentlich sein, ja.
Abgefahren. Ist jetzt ein Mann, den ich halt nicht so perfekt vorm inneren Auge habe, ne? Klar, aber ich hatte es dann irgendwo gelesen, dass er das sein soll. Fand ich ganz spannend. Habe ich natürlich gelesen, nachdem ich es gesehen habe. Ich hätte das gern gelesen, bevor ich das gesehen habe. Aber naja, ich werde beim nächsten Mal nochmal drauf achten.
Genau.
Ja, ich.
Wir haben hier. Ganz kurz noch eine letzte Sache noch. Ich glaube, es ist relativ klar, dass das Drehbuch halt, beziehungsweise auch die Inszenierung dessen eben halt wirklich echt schwierig ist. Aber es gibt hier noch eine Person, die ist komplett eigentlich fehl am Platz. Die tut nichts für den Film. Und zwar ist das der, das müsste Pascal sein, der Typ, der für den Mörder gehalten wird.
Du meinst der mit dem starren Blick immer, ne?
Der dann am Ende in der Mitte des Films mit ihm zum Wasserfall fährt.
Ja, ach so, der. Ach so, ich dachte, du meintest diesen Mitarbeiter aus der Apotheke, der uns immer dann so ein bisschen präsentiert wird im Bildkader als eine verdächtige Person. So, der guckt immer schon wie so ein, weißt du, wen ich meine?
Ja, ich weiß genau,
der auch hier mit dem, mit den Schulden bei dem Nachbarn und so, genau.
Genau, das ist auch nur so eine Plot-Device, diese Figur, die hätte nichts für den Film wirklich tun.
Irgendein roter Hering muss ja schon da sein. Man braucht ja auch ein paar Verdächtige, die es sein könnten. Also das kann ich schon verstehen, dass man da einfach so ein paar verdächtige Personen irgendwie da reinkritzeln muss in das ganze Ding. Das finde ich schon okay. Und der macht das ja auch wirklich gut. Der macht das so offensichtlich, dass man von vornherein weiß, der kann es nicht sein. Der guckt die ganze Zeit wie der Schuldige, er ist es also nicht.
Genau, und da gibt es eben halt noch immer diesen anderen und das tat mir echt schon so ein bisschen leid, weil die haben eine schöne Szene, also auch an diesem Wasserfall. Ich mochte das alles schon sehr, aber das verläuft sich komplett halt einfach im Sand. Also da passiert nichts damit eigentlich.
Das stimmt.
Der ist dann nur noch mal da und dann zum Schluss sich zu opfern, um die Mara vor dem Killer zu retten.
Mhm.
Ach,
es ist
schade.
Es ist einfach schade, weil eigentlich sieht man hier eine Schnitzeljagd, die hätte gut sein können. So, wären die Schnitzel gut gewesen, sind sie aber nicht. So, die Versatzstücke, die einem hingeschmissen werden, das ist auch, wenn er da mit dieser älteren Frau spricht und dann diese Auflösung kommt mit der Familie und dann noch was das mit dem Bild sollte und den zwei Ausgeschnittenen und so. es ist ja eigentlich alles da. Es ist nur nicht gut gemacht. Es ist nicht so gemacht, dass sich mir ein stringentes, sinnvolles Bild präsentiert, dem ich als Zuschauer auch wirklich sinnvoll folgen kann. Und da, wo ich auch wirklich selber dann Dinge herausfinden kann. Und der Film funktioniert über Bauchgefühl. Ich bin dem Täter, zumindest dem als ersten präsentierten Täter, bei der ersten Sichtung, beim ersten Durchlauf einfach nur mit Bauchgefühl auf die Schliche gekommen, weil ich direkt so ein Gefühl hatte von, ah, der hat was damit zu tun, so wie der mir hier präsentiert wird, ne? Aber ich konnte das nicht schaffen durch die Schnipsel, die der Film da halt ausgelegt hat. Also diese, ja, die Schnitzeljagd versagt. Und das ist schade. Mhm. Und die Schnitzeljagd ist auch nicht immer spannend. Auch das ist super schade. Denn all das hätte den Film von einem ganz guten Film zu einem wirklich tollen Film machen können. Mhm. Macht es aber nicht.
Was aber wiederum funktioniert, ist das Schauspiel von vielen Beteiligten.
Ja.
Nicht von allen, muss ich sagen, aber von vielen Beteiligten. Mich hat ganz besonders der Signor Bozzi hat mich komplett mitgenommen. Das ist so ein Charaktergesicht, der hat irgendwas, der hat eine ganz, ganz spezielle Präsenz.
Mhm.
Das kann man schlecht in Worte fassen. Auf jeden Fall ist sein Ableben halt auch wahnsinnig intensiv.
Mhm.
Also das war wirklich ganz gut gemacht, fand ich wirklich. Auch nette Kameraeinstellung und der macht das ganz gut und ich finde, dass sein Ableben ja schon ganz gut geforeshadowed wird, wenn er an der Tankstelle nämlich telefoniert. Das fand ich ganz toll.
Ja.
Da steht er an der Tankstelle, telefoniert und er steht offensichtlich vor einer Total-Tankstelle, aber dass die letzten zwei Buchstaben sind halt weg, sodass du dann nur noch tot stehen hast. Und ich finde das ganz cool. Auch die meisten Italiener, auch des Deutschen, auch mächtig sind, also viele gerade in Norditalien. Und ich fand das ganz cool, dass du da so ein Foreshadowing bekommst. Also das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte aber auch den Staatsanwalt, den mochte ich auch sehr.
Mhm.
Etwas sehr, sehr, sehr Würdevolles. Und der hat auch, und das ist, wie ich finde, für das Ende halt auch sehr wichtig, hat auch ganz viel Tiefe da in den Charakter reingebracht, einfach nur durch so einen Blick. Das fand ich cool. Und ich mag aber auch tatsächlich auch wenn es zu meisten Fällen ganz schöner Quatsch ist, unseren Corrado Pani, der den Lukas spielt. Der ist halt einfach so grundcool, ist der halt einfach nur. Der hat dieses Zigarello die ganze Zeit in der Schnauze und grinst sich da einen ab und läuft da durch den Film, muss gefühlt nicht machen. Aber der hat eine Präsenz, da gucke ich halt gerne zu. Weswegen eben halt diese ganze Investigativ-Part ganz gut funktioniert, weil ich halt an dem Typen kleben bleibe.
Ich mag den auch, aber ich glaube, meine liebste schauspielerische Leistung, muss ich sagen, ist der Richter ganz am Ende. Der hat da diese eine Schlüsselszene.
Er ist ja gar nicht Staatsanwalt, er ist Richter.
Ja, er ist Richter, oder?
Okay, na dann ist es der Richter. Ich dachte, er ist Staatsanwalt, nee, aber das kennt ihn.
Ich meine
den auch.
Ja, okay. Dann sind wir da auf derselben Schiene. Weil ich finde, der hat diesen Moment, kurz bevor er sich da in den Kopf schießt, das ist ganz fantastisch. Ganz fantastisch gespielt. Der Ausdruck, was er da tut, wie er das macht. Also da hatte ich wirklich Hut ab. Mega.
Ja, der Giuseppe Adobati.
Mhm.
Und hier steht es auch da, Judge. Hast komplett recht.
Ah, meine ich
der
doch.
Der Richter, ne? Und nicht der Staatsanwalt.
Yes. Ganz, ganz großartige schauspielerische Leistung. Muss ich wirklich sagen. Da,
ja.
Der hat mich da richtig emotional auch erwischt. So, mit dem, wie er da spielt. Und dieser Blick auf seinen Sohn und diese Träne und also all das, der ganze Ausdruck ist wirklich, ja, cool. Ganz im Gegensatz zu der Frau im Ofen, so.
Ja, also es gab hier leider Gottes, und das verstehe ich leider auch nicht, ich will nicht sagen Totalausfälle, aber es war halt schon ganz schön off. Also ich fand leider Gottes halt auch die Paola De Tesco als Mara jetzt nicht besonders gut besetzt. Ich habe ja auch ihr Gesicht fast schon wieder vergessen.
Mhm.
Das war leider nicht so toll. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Ach.
Die Frauenfigur, die mich tatsächlich wirklich abgeholt hat, war die 100-jährige Oma da in ihrem Stuhl. Also sie war zum Drehzeitpunkt wirklich 100.
Ach krass.
Also die hat mich abgeholt, weil der habe ich zugehört. Der klebt dich an den Lippen. Das war total verrückt. Die hat eine Präsenz gehabt. Das war toll. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass die gerade versucht, sich an diesen Drehbuchtext zu erinnern, sondern die hat es gespielt und das fand ich schön.
Ja, die hatte auch eine ganz fantastische Stimme im Original. Also ne, im italienischen Original. Also wirklich so kratzig, so raubürstig. Das fand ich sehr schön. Ja.
Mhm. Ja. Also ganz grundsätzlich kann man sagen, hier gibt es auch immer so helle Seiten und wieder dunkle
Ja,
Seiten.
absolut.
Ja, ich habe eigentlich so die wichtigsten Sachen habe ich tatsächlich schon drinne gehabt. Was hast du denn
Da
noch?
mag
Ich würde
ich.
noch über das Ende noch mal
Übers
sprechen.
Ende können wir gleich noch sprechen. Da mag ich einfach nur anführen, weil das habe ich bisher nur so in zwei, drei Nebensätzen erwähnt und mag das einfach als allgemeinen Punkt nochmal anführen. Weil also wenn mich was neben der Musik hier in diesem Film wirklich bei der Stange hält und packt, wo die Musik natürlich auch ein Anteil von ist, dann ist das die Atmosphäre, so ganz allgemein. Denn der Film, der schafft das irgendwie, eine Atmosphäre aufzubauen und die auch durch den ganzen Film zu halten, selbst an den Stellen, die mich was einlullen und wo ich denke, boah, jetzt passiert mir wirklich was wenig oder irgendwie konfuses Zeug. Aber irgendwie durch diese Kombination aus Musik, aus den Sounds, aus den Bildern, aus dem Licht, aus den Farben, manchmal auch aus dem Schauspiel, es ergibt sich immer irgendwie genug an Puzzleteilen, um atmosphärisch was zu zaubern, wo ich gerne drauf gucke. Also das ist kein Moment, wo ich denke, nee, jetzt hier schalte ich aus. Das macht der Film nicht. Der hat da immer genug, sagen wir, Zutaten, um die Atmosphäre wirklich zumindest leise brodeln zu lassen. Und das rechne ich dem Regisseur hier sehr hoch an. Denn das schafft nicht jeder Film und das kann nicht jeder Film. Das ist hier nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Aber das ist dennoch schon nervenkitzelig. Das hat manchmal diesen Grusel. Das hat manchmal auch wirklich was Heftiges in den Killszenen. Das hat manchmal auch wirklich was Spannendes. Manchmal ist da auch ein Ticken Humor mit drin. Und irgendwie funktioniert das, wenn man sich so mal das Große und Ganze anguckt. Das wollte ich ganz gern noch mit reinbringen. Ich finde, die Atmosphäre trägt ganz viel hier zu diesem Film bei und ist auch nicht immer genau gleich, sondern schön, schön wandelbar, dass das vielleicht so ein bisschen mehr Tempo in den Film reinbringt. Einfach formal.
Das ist ja schon fast mein Fazit, was du da gesagt hast. Witzig, aber bringt mich tatsächlich zu einem Thema, was ich gerne noch sprechen will, bevor wir dann auch in jeniges reinschlittern, nämlich über das Ende des Films. Wer mir auf Letterboxd folgt, wird sehen, da hat er die 3 Sterne gegeben, aber da gibt es dann noch ein Herz. Und das Herz rührt tatsächlich daher, dass ich das Ende so stark finde. Ich finde die Auflösung wirklich sehr toll. Das ist ein sehr schöner emotionaler Moment, den der Film sich eigentlich überhaupt nicht verdient hat, also gar nicht erarbeitet hat, aber es ist da und gibt diesem Film irgendwie eine Logik, irgendwie einen Sinn und Tiefe, die der Film vorher nicht hatte. Und die hat er auf einmal mit diesem Ende. Und das liegt vor allen Dingen an dem Einsatz der Musik. Das liegt an dem Schauspieler, der den Richter spielt. Und der Sohn. Das ist vielleicht schon ein bisschen cringeworthy, was der Typ macht halt, aber es funktioniert trotzdem innerhalb dieses Films. Und was ich auch sehr schön finde, während wir sozusagen dann erfahren, was der Hintergrund eigentlich ist, also dass diese ganzen ermordeten Leute sozusagen mit den Nazis damals konspiriert haben und für die Familie von dem Richter sozusagen, also den Tod der Familie verantwortlich sind. Gibt es eine kleine Unterbrechung und dann sehen wir, wie ein Auto ankommt und da kommt dann unsere Mara angefahren und dann ist sozusagen diese Szene abrupt unterbrochen, nur um dann wieder in einem Raum zu sein und dann ist aber eine ganz andere Stimmung und Dynamik. Aber wenn die Musik wieder anfängt, dann keimt das wieder auf. Und ich finde diese Szene, diesen Schluss halt komplett exemplarisch für diesen Film, was hier möglich ist, nämlich Licht und Schatten. Das heißt also, die Atmosphäre, die er gerade aufgebaut hat, hat in der nächsten Einstellung mit diesem ankommenden Auto komplett wirklich mit dem Arsch eingerissen, schafft es danach aber wieder tatsächlich dieses Gefühl wieder aufleben zu lassen. Also er kann es wieder aufrufen. Und das ist der Film in der Nutshell, wie ich finde. Ganz fantastisches Ende, hat mir sehr gut gefallen. Ja, also wie fändest du das Ende?
Nicht so gut wie du. Nicht so gut wie du. Also ich finde auch, ja, Musik, ja, Atmosphäre, ja, Schauspiel, bis auf den Sohn, den fand ich stellenweise, war der mir too much. Aber ich hatte da halt wirklich beide Male ganz massive Probleme, dem zu folgen, was da besprochen wird. Und mir geht's auch immer noch so, vielleicht bin ich da ein bisschen zu bescheuert für, ich kann es dir nicht sagen, Basti, aber ich habe immer noch nicht ganz kapiert, was diese Leute genau getan haben. Also ich weiß, der eine hat die Familie auf jeden Fall, anstatt sie zu verstecken, an die Nazis verraten. So, das ist mir klar, das habe ich kapiert. Aber bei den anderen beiden weiß ich nur, die haben auch irgendwie da kollaboriert, aber es ist bei mir nicht richtig angekommen. Was denn genau und wie genau? Und also ich habe es einfach nicht gerafft. Ich habe nur gerafft, die waren böse. Ich habe nicht gerafft, was sie genau gemacht haben. Weißt du's?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der Bossi dafür verantwortlich, dass die verraten worden sind. Dann wurde, glaube ich, die Frau inhaftiert und die Kinder wurden dann zu Pflegefamilien abgegeben. Also nee, Quatsch, in so ein
Heim.
Genau, Heim, genau. Aber dann wurden die auch da dann sozusagen von dort aus, also die Heimleiterin da war dann involviert und die wurden dann sozusagen auch abgeführt, dann danach dann. Sprich, also dieser Plan ist da wohl nicht aufgegangen, dass zumindest die Kinder da irgendwie safe sind. Das habe ich dir jetzt rausgelesen. Aber so 100% überzeugt davon, dass das sich wirklich so zugetragen hat, bin ich auch.
Also das hat mir halt das Ende total verhagelt. Beide Male, weil ich da so in meinem Kopf drin war und versucht habe, irgendwie zu verstehen, was jetzt da genau gemeint ist und wie und wer, und das hat der Film mir echt nicht leicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ein drittes Mal gucken mir da helfen würde. Ich bezweifle das. Deshalb finde ich das Ende so okay. So atmosphärisch ist das schon ganz cool. Und der macht den Film auch rund, das bildet einen guten Abschluss, alles fein, ne? Aber ich hätte schon gerne, also wenn mir schon jemand so eine Lösung richtig vor die Füße legt, dann will ich sie meistens auch eigentlich ganz gerne kapieren und nicht mit nur Fragezeichen davor stehen. Das hat der Film versucht, aber nicht geschafft.
Ich habe mal eine ketzerische Frage.
Bitte.
Dieser Film ist ja eigentlich so wie viele andere Dario Argento-Filme auch. Nur, dass Dario Argento sich der Logik komplett verwirft und dann einfach Traumszenen einbaut und sagt, das ist alles Traumlogik.
Ja,
ja, also macht euch da keine Gedanken.
Ja, das ist mir dann auch direkt viel lieber, weil also entweder eine richtige Lösung oder eben gar keine. Und Argento hat sich eigentlich immer entschieden für gar keine. So. Obwohl, nee, stimmt genau. Auch nicht. Also bei Profondo Rosso gibt es ja auch eine Lösung. Und also generell will ich das gar nicht über einen Kamm scheren. Aber ich mag diese zweite Variante mit Traumbilder und alles völlig durcheinander und auch totaler Blödsinn eigentlich immer lieber.
Das geht mir ja tatsächlich genauso. Also ich finde, hier ist dieser rationale Anspruch des Drehbuchs leider in der Umsetzung halt nicht gegeben. Und dadurch gibt es eben halt eine Kluft. Und es stellen sich beim Gucken eben halt leider zu viele Fragen.
Ja.
Ein bisschen schade. Es wäre da ein bisschen mehr Traumlogik drin gewesen.
Ja.
Oder die Thematik eben halt mit diesen NS-Kollaborateuren noch besser ausgearbeitet, in den Film mit eingearbeitet. Ich glaube, das hätte was werden können.
Ja.
Das hätte was werden
können. Da waren die Anlagen da und er hat eben versucht, ein Ende zu schaffen und auch einen Weg dahin, wie in einem Edgar Wallace-Film. Er hat es aber halt versaut. So. Klappt hier einfach nicht. Ja, da hat das Drehbuch wahrscheinlich nicht genug hergegeben, keine Ahnung, aber das so, wie es hier gemacht ist, funktioniert das überhaupt nicht.
Da würde ich fast sagen, wenn wir nichts mehr haben, dann lass uns doch gleich mal ins Fazit drüber gehen.
Ja, willst du zuerst?
Das kann ich machen.
Los geht's.
Ich werde auch den Punkt aufgreifen nochmal mit der Atmosphäre, denn für mich ist Watch Me When I Kill ein Film, der nur bei mir über die Atmosphäre funktioniert. Ich mag die Musik, ich mag die Bilder, ich mag diese ganzen Kameraeinstellungen, ich mag die ganzen Charaktergesichter da drinne, wenn sie auftauchen. Also der hat so viele schöne Schauwerte und auch so viele Tonwerte, um das so zu nennen, also Soundwerte. da bin ich halt dran, da nimmt mich der Film halt mit. Es gibt viele Momente, alles, was so im Theater passiert, da lässt mich dieser Film einfach mal komplett los. Der lässt mich da einfach los, lässt mich da fallen, denke, sowas gucke ich mir eigentlich für ein wirklich Schmierentheater an. Also das ist total quatschig. Und dann auch einige Dialog- und schauspielerische Nichtleistungen, gerade auch im Theater, finde ich alles nicht gut. Und dann sind wir wieder draußen, dann wird ermittelt. Dann gibt es ein bisschen Mysterium. Also der Film ist wirklich so Licht und Schatten, so in einem, aber so im Ganzen kann ich wirklich sagen, überwiegen da die positiven Sachen bei mir, weswegen ich wirklich nicht sagen kann, das ist ein schlechter Film oder so gerade so okay ist, sondern der tendiert schon in so eine Richtung und das kann ich aber wirklich nur ausschließlich über diese Atmosphäre ausmachen. Und die finde ich aber auch nur in der originalen italienischen Fassung, also auch nicht in den Synchronfassungen. Da schneiden die Filme nochmal schlechter ab. Also der Film schneidet schlechter ab in den jeweiligen Versionen. Und insgesamt kann ich sagen, es ist eine schöne Entdeckung gewesen, dieser Film. Es ist, ich würde mal sagen, ein schöner, kleiner Film, den man sich mal anschauen kann, aber nicht muss. Wenn man ein riesengroßer Giallo-Fan ist und diesen Film noch nicht gesehen hat, dann sollte man sich ihn auf jeden Fall angeschaut haben. Aber ansonsten, ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles schon gesagt. War schön, es war nett, hat Spaß gemacht. Aber es ist jetzt nicht das große Meisterwerk oder besondere Highlight in dem Giallo-Genre.
Ja, das kann ich einfach unterschreiben. Ich hätte gern die Musik auf Kassette. Und ansonsten unterschreibe ich dein Fazit einfach so mit, weil sehe ich genauso. Atmosphäre, Musik, nicht rund, nicht perfekt, aber sehenswert. Kann man reingucken. So, mehr muss ich da gar nicht sagen, weil da haben wir wirklich alles gesagt. Aber ich bin dankbar, dass du ihn rangeschleppt hast, weil ich glaube, der wäre mir sonst einfach entgangen, durchgeflutscht. Der wäre mir nicht irgendwie großartig aufgefallen. Allein schon, weil ich mir zwei von den drei Titeln nicht richtig merken kann. Obwohl jetzt Katze mit den Jadeaugen. Ich glaube, der sitzt so langsam. Auch wenn das immer noch überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber vielleicht kann ich mich an diesen Titel auch in ein paar Monaten noch erinnern. Ansonsten, ja, war interessant. Aber es ist ganz bestimmt nicht unter meinen Lieblings-Jolly irgendwie weiter vorne, sondern einfach, das ist okay, macht Freude. Kann man sich gut mal sonntags nachmittags reintrümmern. Und ansonsten sollten wir jetzt mal langsam einen Ausblick geben, was denn jetzt so in nächster Zeit passiert, oder Basti?
So ist es. Wie schon anfangs erwähnt, wir bewegen uns mitten in den
Nostroba.
Und ja, der Udo, der hat da ein bisschen was gebastelt. Magst du mal ganz kurz uns mal mit?
Oh ja, ich habe hier so einen analogen oder zumindest, ja doch, ich habe hier so eine Aufbaute, so eine modulare Aufbaute mit einem Synthesizer, wo man schön mit Kabeln und Knöpfen und allem Möglichen rumspielen kann. Da habe ich mich mal dran gesetzt und ein bisschen rumgekabelt und ein bisschen Knöpfe verschoben. Da habe auch ein kleines Video davon gemacht, weil ich uns eine Einstiegsmelodie gebastelt habe für den Nostroba, für unsere gruseligen Spezialfolgen. Und das werdet ihr dann, wenn die erste Folge dazu kommt, am Anfang hören, anstatt unserer normalen, üblichen Melodie am Anfang. Und dann zeigen wir euch auf Instagram auch, wie das gemacht ist. Ist nur ein ganz kurzes Ding, aber irgendwie dachte ich, habe ich Bock drauf. Will ich mal ausprobieren. Nehmen wir mal mit rein. Und zu welchem Film können wir dann diese Melodie vernehmen, Basti?
Wir werden als erstes im Nostroba. Unfassbar, unfassbar.
Ja, das ist so bescheuert, das passt fast wieder gut.
Oh Mann. wir werden über Jenard Swarks Jaws Teil 2 sprechen.
Yes!
Freue ich mich sehr drauf. Also es ist tatsächlich, ich freue mich schon drauf, dass ich ihn nochmal anschauen kann und deswegen freue ich mich umso mehr auf das Gespräch mit euch. Und der Udo hatte sich ja eigentlich einen ganz anderen Film ausgesucht, bis ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe, dass seine Wahl noch in den Nostroba fällt. Mhm. Und er hat sich einen Film ausgesucht, mit dem ich schon fast gerechnet habe. Udo, was bringst du uns mit?
Na endlich, Brian Yuzna und Society, über den will ich schon ganz lange mal sprechen. Vor allem will ich den ganz unglaublich lang schon wieder sehen. Ich finde, das ist so einer, den kann man immer mal wieder reinstopfen in den Player und wirklich sehr genießen. Also ist es jetzt soweit. Ich glaube, es ist der erste Brian Yuzna-Film bei uns im Podcast, Fragezeichen.
So ist es.
Ja,
so ist
geil. Das ist ein guter Start, weil Brian Yuzna macht Freude. Da freue ich mich wirklich sehr drauf.
Ich bin wirklich sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen.
Geil.
Liegt aber da. Ich weiß aber schon grob, was mich da erwartet. Mhm. Ich habe Stimmen gehört, habe Bilder gesehen. Und ich bin sehr gespannt.
Ja, das wird großartig. Ja, und das kriegt ihr dann mit einer frischen Begleitmusik extra für den Nostroba um die Ohren gescheppert. Bald im Podcatcher eures Vertrauens.
Super, sehr schön. Dann sage ich an dieser Stelle dir, lieber Udo, vielen Dank für dieses, wie immer, angenehme, lockere Gespräch. Mhm.
Ich danke auch dir. Danke fürs Ranschleifen dieses Films. Und dann hören wir uns in Kürze schon zum Weißen Hai Teil 2.
Und an euch da draußen vielen Dank fürs Einschalten erneut. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns etwas Liebe da und bis dahin bleibt gesund und ahoi.
Watch me when I stop the podcast. Bye bye.